Ja, ich hoffe, ihr könnt noch. Aber ihr seid ja alle putzmunter durch den Kaffee. Und deswegen wollen wir jetzt noch Kapitel 3 und 4 lesen aus dem Propheten Jona und einige Punkte daraus noch rausgreifen, die wir vielleicht zu unserem Nutzen anwenden können. Jona 3. Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona, also, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine außerordentlich große Stadt von 3 Tagereisen. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, so ist Ninive umgekehrt. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort gelangte an den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen gar nichts kosten. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken, und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen heftig zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. Wer weiß, Gott möchte sich wenden und es sich gereuen lassen und umkehren von der Glut seines Zorns, dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle, und tat es nicht. Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zu Jehova und sprach, ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zürnst? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich gegen Osten der Stadt. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Und der Herr Gott bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Aber Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tag beim Aufgang der Sonne, beim Aufgang der Morgenröte, und dieser stach den Wunderbaum, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er begehrte, dass seine Seele stürbe, und er sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaums zürnst? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Und der Herr sprach, du erbarmst dich des Wunderbaumes, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen, zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Der Prophet Jona wird gerettet. Und er bekommt im Kapitel 3 eine zweite Chance. Und das ist mein erstes Thema, dass wir gut verstehen, dass Gott der zweiten Chance ist und sogar im Kapitel 4 der Gott der dritten Chance. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und das finde ich auch sehr mutmachend für jeden von uns, der irgendwie Gott dienen möchte. Dass Gott zum zweiten Mal kommt, wenn wir versagt haben, und wenn er uns zurechtgebracht hat, wenn er uns gerettet hat, und dass er wieder denselben Auftrag gibt und er sagt, geh in die Stadt Ninive. Und hier ist es das Schöne, dass Ninive wirklich Besuch bekommt von Jona. Ja, wir müssen auch das Gute anerkennen. Wir dürfen nicht die ganze Zeit nur auf dem armen Jona rumhacken. Er geht hier. Man hätte sich auch so viel Hartnäckigkeit vorstellen können, dass er wieder woanders hinflieht. Nein, er hat gesagt im Kapitel 2, Vers 10, ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen, bei dem Herrn ist Rettung. Ninive war damals eine Stadt im heutigen nördlichen Irak von gewaltiger Größe. Und wir haben 6 Bibelbücher, die Stadt Ninive erwähnen. Und ein Bibelbuch ist direkt dieser Stadt gewidmet, ist eine Prophezeiung über Ninive. Wie heißt es? Nahum, richtig. Und wir lernen aus Nahum, vielleicht können wir da mal reinschauen, das ist ein bisschen weiter hinten. Also wer den Propheten Nahum liest, der wird vielleicht auch so ein bisschen traurig, aber es gibt so einen Lichtblick in Nahum und das ist Kapitel 1, Vers 7. Der Herr ist gütig. Dieser Vers, der kommt so ganz unvermittelt in diesen Propheten. Es wird ein sehr dunkles Bild gezeichnet. Diese Stadt hat keine Zukunft. Und auch wenn sie sich hier bekehrt hat und umkehrt zu Gott, ist sie doch wenig später wieder von Gott abgefallen und das endgültige Gericht hat sie getroffen. Aber was Nahum aussprechen soll über Ninive ist, Gott ist gütig. Das ist wie ein Lichtstrahl im Propheten Nahum. Und genau das erlebt die Stadt. Der Jona geht in die Stadt, eine große Stadt. Und er sagt die Prophezeiung noch 40 Tage, so ist Ninive umgekehrt. Umgekehrt ist ein bisschen ungünstig übersetzt. Gemeint ist hier, dass also Ninive auf den Kopf gestellt wird. Derselbe Ausdruck findet sich bei Sodom und Gomorra. Er hat das Gericht angekündigt. Noch 40 Tage und Ninive ist umgekehrt. Und dieser Ausspruch ist ein Synonym dafür, dass Gott gerecht ist. Er sagt nicht, ich richte dich sofort, sondern er sagt 40 Tage. Und 40 ist in der Bibel die Zahl der Erprobung. Ja, das Volk Israel zieht 40 Jahre durch die Wüste. Und Gott sagt, ich habe dich durch die Wüste ziehen lassen, um zu zeigen, was in deinem Herzen ist. Und diese Stadt bekommt ihre Chance, so wie jeder Mensch seine Chance bekommt. Und die Angst, die Jona hatte, wenn jetzt Gott gnädig ist und diese Stadt bekehrt, was passiert dann mit mir? Ich mache mich doch unglaubwürdig. Ich habe prophezeit noch 40 Tage und die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht. Und es könnte ja passieren, dass die Menschen sich bekehren und Gott übt das Gericht nicht aus. Und wer ist dann unglaubwürdig? Na, ich. Sein eigener Ruf stand auf dem Spiel. Und tatsächlich, die Menschen rufen ein Fasten aus und dann sagt der König in Vers 6, dass die Menschen ein Fasten ausrufen sollen. Die Tiere dürfen nichts essen. Aber dann sagt er etwas ganz Entscheidendes. Es reicht nicht aus, wenn wir uns in Sacktuch legen, sondern er sagt am Vers 8 in der Mitte 2 Dinge, die eine Umkehr kennzeichnen. Und sie sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. Und dann steht darunter nicht, als Gott ihr Bekenntnis sah, sondern dann steht im Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Das finde ich ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben nicht eine große Erklärung abgegeben in Ninive. Worte machen können wir ja prächtig. Viel erzählen, viel reden, aber es passiert nichts. Aber in Ninive ist etwas passiert. Sie sind wirklich umgekehrt von ihren bösen Wegen und von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. Es ist wirklich eine Änderung passiert. Und das ist ja eine Bekehrung oder eine Buße, dass wir eine Richtungsänderung vornehmen. Wir gehen wirklich in eine andere Richtung. Und der Zöllner, der auf den Herrn Jesus trifft, der konnte nicht im Wohnzimmer sitzen und sagen, herzlichen Dank für das kostbare Wort, ja. Ich habe einen Urgroßvater gehabt, den ich nie kennengelernt habe, aber von dem habe ich mal eine schöne Geschichte gehört, dass der in seinem Sessel saß und er soll damals schon den Evangeliumsrundfunk empfangen haben können oder wie das heißt. Jedenfalls, er saß da und er schlief regelmäßig, während die Predigt kam im Radio. Und dann, wenn alles vorbei war, wurde ein Lied gesungen, da wurde er wach und sagte dann, kostbar. Aber er hat überhaupt nicht zugehört, ja. Und manchmal komme ich mir auch so vor, dass wir in der Versammlung sitzen, wir gehen raus und sagen,
kostbar. Aber wir haben überhaupt nicht realisiert, was haben wir eigentlich gerade erlebt. Ja? Hat Gott zu mir gesprochen? Und der Zöllner, der hätte auch sagen können, ich habe Jesus zu Besuch gehabt. Und wie war es? Kostbar. Aber der Jesus war nicht da, damit er das kostbar findet, sondern damit er die ganzen Leute, die er betrogen hat, dass er denen ihr Geld wiedergibt. Er sollte eine konkrete Tat vollbringen. Und du sitzt nicht hier, um das kostbar zu finden, sondern um deine Wege zu korrigieren. Es geht dem Herrn darum, dass er deine Werke sieht. Und das ganze Gericht, was in Offenbarung 20 stattfindet, da werden keine großen Texte vorgelesen, sondern da steht in Offenbarung 20, Vers 12, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Es geht um deine Werke. Gott wird dich nicht dafür zur Verantwortung ziehen, dass du in Sünde geboren bist. Dafür kannst du nichts. Ja, wir haben alle die Erbsünde. Dafür wird Gott niemand richten. Sondern die Werke, die aus dieser Sünde hervorspringen, die du tust, die werden gegen dich zeugen. Und Gott möchte, dass wir das ändern, dass wir das bekennen und auch Dinge wieder in Ordnung bringen. Es gibt vieles, das können wir in Ordnung bringen. Manches geht leider nicht. Das werden wir mit uns herumtragen. Zumindest die Folgen der Sünde. Wir können Gott wohl bitten, dass er die Sünden vergibt. Aber oft bleiben die Folgen bestehen, die wir auch tragen müssen. Und hier war es so, dass das Volk umkehrt. Und dann sagt Gott im Vers 10, er sieht ihre Werke. Und dann lässt sich Gott des Übels gereuen, wovon er geredet hat, dass er es ihnen tun wolle und tat es nicht. Ist das nicht eine unglaubliche Güte Gottes? Ich möchte gerne mal einen Vers mit euch lesen aus dem Propheten Jesaja, und zwar in Kapitel 46. Da finden wir eine Charaktereigenschaft, die möchte ich an der Stelle mal betonen. Und das ist Gottes Souveränität. Das sind drei sehr beeindruckende Verse. Jesaja 46, Vers 8 bis 10. Gedenke dessen und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenkt des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Es ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, über die wir nicht so oft nachdenken. Wir sind ja heute mehr so in der Zeit, wo wir Gott gut verstehen und wo er vor allen Dingen uns verstehen muss und wo wir Gott so zurecht basteln und drücken, dass er so in unser Erlebniswelt passt. Und dann kommen wir immer wieder an Punkte, wo wir merken, das geht jetzt nicht. Ich verstehe jetzt Gott nicht. Und dann kann es sein, dass wir gegen Gott opponieren, dass wir auch nicht einverstanden sind mit dem, was er macht. Und wenn man das etwas öfter hört, dann hat man den Eindruck, haben eigentlich die Christen, die jetzt vor mir sitzen, haben die ein gutes Gottesbild. Und zu einem ausgewogenen Gottesbild gehört, dass ich mir klar mache, dass Gott souverän ist. Was heißt das? Souverän ist, dass er mich nicht fragt. Und dass er mich auch nicht fragen muss. Sondern Gott kann machen, was er will. Das ist ein bisschen beunruhigend. Das ist fast auch ein bisschen unheimlich, das macht uns sehr klein, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Gott gibt über sein Tun keine Auskunft. Und wer ist der, der mit ihm rechten will? Und hier in diesem Fall begnadigt er Ninive. Und er tut das. Und wenn du als Mensch jetzt auftrittst und sagst, Gott, das geht aber nicht, du musst das anders machen, dann hast du einfach vergessen, wer Gott ist. Und Gott erklärt das dann auch im Propheten Jesaja so, dass man das sehr gut verstehen kann. Denn er sagt, ich bin der Töpfer und du bist der Ton. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Also wir sind nicht beides Teetassen, die nebeneinander stehen, ja? Wo dann die eine Tasse zur anderen sagt, ich hätte es aber gerne so. Sondern Gott sagt, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen uns. Und das ist der, dass ich der Schöpfer bin. Ich bin der Töpfer und ich kann etwas machen. Und wenn ich merke, dass es nicht gelingt, verwerfe ich es und ich mache etwas Neues. Und ich bin dir nicht Rechenschaft schuldig. Das müssen wir einfach verstehen. Dass Gott sich dennoch erklärt, dass er uns viele Dinge mitteilt in seinem Wort, das ist eine große Gnade. Das ist für mich auch eine große Freude, dass ich vieles verstehen darf. Aber es gibt doch auch vieles, was ich nicht verstehe, wo ich an Grenzen stoße und wo es sehr schade wäre, wenn ich daran irre werde. Versteht ihr das? Wenn ich mir noch mal zu Gemüte führe, was während des 30-jährigen Krieges in Schmalkalden passiert ist, könnte ich daran irre werden. Kann ich sagen, das ist doch nicht normal. Warum haben die Kinder gelitten? Warum sind sie gestorben? Warum gibt es die Pest? Gerade im Umgang mit Leid kommen wir an Grenzen, wo wir fragen, Gott, das ist nicht gerecht. Das darfst du nicht tun. Und da ist es für mich eine so große Hilfe, dass ich die Bibel lese und mein Gottesbild an der Bibel abgleiche. Und dass ich dann verstehe, ich bin so klein gegen Gott. Und dass ich meine ganze Ohnmacht und auch meine Hilflosigkeit darin zum Ausdruck bringe, dass ich zu Gott bete. Dass ich ihm einfach alles das sage, wie ich es empfinde, wie ich fühle. Und dass ich trotzdem tief im Herzen habe, er ist der Töpfer und ich bin der Ton. Der Mensch ist so arrogant, dass er immer wieder das Wort gegen Gott erhebt. Da verschwindet ein Flugzeug. Was machen wir? Ja, wir fangen an zu beten. Ja, sehr schön. Aber die andere Hälfte, die protestiert. Ja, wie kann denn sowas passieren? Warum gibt es denn einen Tsunami? Wo ist denn da Gott auf einmal geblieben? Und dann können wir den Menschen sagen, wer bist du eigentlich, der du das Wort gegen Gott nimmst? Haben wir vergessen, wie groß Gott ist? Das ist ja das Problem, dass Gott mein Vater ist, dass er mir so nahe geworden ist, dass ich auf der anderen Seite vergessen kann, wie groß er eigentlich ist, wie heilig er ist. Welch eine Fülle von Macht er hat und dass er eben souverän ist. Und er hat in diesem Fall Ninive begnadigt. Und er durfte das. Und der Jona hatte kein Recht zu protestieren. Und auch nicht diese Ausrede vorzubringen, dass du bist sehr gnädig und vielleicht machst du das und deswegen bin ich da nicht hingegangen. Wisst ihr, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich an einen Gott glauben kann, der auf der einen Seite souverän ist und allmächtig ist und der auf der anderen Seite die Allmacht nie dazu missbrauchen wird, um mich zu ärgern. Glaubt ihr das? Ich habe mal einen Vers, also unheimlich Freude bereitet, den möchte ich gerne mit euch teilen. Der steht in Psalm 78, Vers 72. Den können die Kinder sogar gut verstehen. Vielleicht hört er mal kurz zu. Da steht, und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Ist das nicht ein ergreifendes Wort über Gott, dass Gott geschickt ist? Kennst du jemanden, der geschickt ist, der geschickte Hände hat? Manchmal lerne ich Leute kennen, die so ein Handwerk haben oder die irgendwie eine besondere Fähigkeit haben. Wir haben früher mal eine Klassenfahrt gemacht nach Lauscha hier. Ja, dann bist du da bei den Glasbläsern. Und wenn du dann siehst, wie die in ihrer Geschicklichkeit da irgendwas zusammenbasteln, das ist mir bis heute ein Rätsel, wie das geht. Solche Leute bewundere ich, die sowas können. Die unglaublich Training und Erfahrung und geschickte Hände haben. Und dann sagt David, oder ist das David im Psalm 72? Das besser vor 78. Asaph. Dann sagt er, er weidete sie mit der Geschicklichkeit seiner Hände. Es ist der allmächtige Gott. Der schlägt nicht blind zu, ja, sondern er hat Hände, die unglaublich geschickt sind. Und trotzdem tut er mit seinen geschickten Händen Dinge, die wir nicht verstehen. Wo wir einfach stille stehen und sagen dürfen, Gott, das darfst du. Das werde ich akzeptieren. Und ich weiß, nach Römer 8, Vers 28, dass es letztlich zu meinem Segen ist, obwohl das oft so schwer ist. Das ist die eine Botschaft, die ich gerne mit Jona 3 verbinden möchte. Die zweite Botschaft ist die, dass hier das Wort zum zweiten Mal steht. Und das möchte ich für die jungen Leute sagen, dass das unglaublich ermutigend ist, dass der Gott der zweiten Chance ist. Wenn es nicht so wäre, wenn er nicht ein Gott der dritten Chance wäre, wer von uns wollte denn irgendwie Gott dienen, oder? Sind wir nicht immer wieder gefallen und aufgestanden? Gefallen und aufgestanden? Und dass Gott dann so gnädig ist und wieder mit uns anknüpft. Ich weiß nicht, ob du schon mal Dinge erlebt hast, dass ein Mensch sich so richtig enttäuscht hat. Was hast du für ein Problem, dem wieder Vertrauen entgegenzubringen? Und ich möchte den Kindern einfach nochmal eine Geschichte aus der Bibel kurz erzählen, wo Gott das macht, wo ihr das vielleicht gut verstehen könnt. Hannah, jetzt bist du dran. Kennst du Petrus? Was hat denn der gemacht so an schlechten Sachen? Der hat den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Sehr gut. Das weißt du, ja? War das sehr schlimm oder war es nur schlimm? War sehr schlimm, finde ich auch. Es war richtig schlimm. Und der Herr Jesus war sicherlich traurig darüber, ja, oder? Ich habe mal eine Geschichte gehört. Da war ich in Schweden zu Besuch und habe Christen besucht in Schweden. Und die hatten einen Namen, das war ein jüdischer Name. Und da haben sie mir erzählt, dass sie kurz vor dem Zweiten Weltkrieg im damaligen Schlesien gewohnt haben. Da gab es Versammlungen, also Gemeinden. Und dann kam eine Anordnung auf, dass keine Juden in der Gemeinde aufgenommen werden durften. An sich ein Unding, ja. Und da haben sich die Geschwister dran gehalten und haben den Bruder gebeten, bitte nicht mehr zur Versammlung zu kommen. Das hat den zutiefst getroffen. Er sagt, ich habe 30 Jahre mit euch in der Versammlung zusammengesessen. Ihr wisst genau, dass ich Christ bin. Und jetzt sagt ihr zu mir, ich darf nicht mehr kommen. Das hat ihm das Herz gebrochen und er ging dann auch nicht mehr. Und dann ging er durch seine Ortschaft und dann sieht er auf der Straße, wie seine Geschwister ihm entgegenkommen. Und als die ihn sehen, haben sie die Straßenseite gewechselt. Und das hat er nie verbunden. Und dann bekommt er 50 Jahre später Besuch von einem anderen Bruder und mir und erzählt uns die Geschichte. Und dann sagt er unter Tränen, wisst ihr was, ihr besucht mich jetzt. Und ich sage euch, dafür hat sich noch nie jemand bei mir entschuldigt. Und der Bruder, der mit mir da war, das war der Werner, dem ging das so zu Herzen. Dann stand er auf und sagte, du, Moses hieß der, nimm das jetzt bitte an. Im Namen der Geschwister von damals möchte ich mich jetzt bei dir entschuldigen. Da fing er an zu heulen und sagte, ja, das ist für mich, ich nehme das an. Aber ich habe gemerkt, wie man einem anderen wehtun kann, wenn man ihn verleugnet. Stell dir mal vor, deine eigenen Kinder wechseln die Straßenseite, wenn sie dich sehen. Und sie wollen mit dir nichts zu tun haben. Da gehst du doch kaputt, oder? Und der Herr Jesus erlebt, wie sein Freund, sein Petrus sagt, ich kenne ihn nicht. Das ist die erste Geschichte. Und dann, jetzt geht die Geschichte für die Kinder weiter, dann sucht der Herr Jesus nach seiner Auferstehung jemand, dem er die Schlüssel des Himmels anvertrauen darf. Das ist eine entscheidende Frage, ja? Wann hast du das erste Mal die Schlüssel bekommen von deinen Eltern für zu Hause? Ja? Mit 12 oder mit 14? Bis heute nicht, ja? Also ich würde meinen Kindern so, sagen wir mal, mit 12 die Schlüssel geben. Ja, schön im Hals hängen und ihnen dann einschärfen, dass sie sie nicht verlieren sollen, weil es ja wertvoll. Also man gibt seine Schlüssel nur jemand, zu dem man Vertrauen hat. Und nicht jemand, der immer alles verbimpelt, ja, und dann nicht mehr die Sachen findet. Und jetzt hat der Herr Jesus eine ganze Palette von 11 Jüngern und er sagt, einem von euch, wenn ich jetzt in den Himmel gehe, muss ich die Schlüssel geben für das Reich der Himmel. Ihr sollt den Himmel aufschließen für die Juden, für die Samarier, für die Heiden. Und jetzt war ja die herzerforschende Frage, wem gibst du die Schlüssel, Eva? Wem gibst du sie? Doch einem nicht, oder? Auf keinen Fall, Hanna? Auf keinen Fall, Petrus, oder? Auf keinen Fall. Der hat versagt. Der hat mich so verleugnet. Der hat sich so schäbig verhalten. Ich nehme ihn ja wieder an. Ich habe ihn auch lieb. Aber ich gebe ihm nicht die Schlüssel, oder? Doch er gibt ihm die Schlüssel. Petrus, gerade Petrus, dieser unzuverlässige Geselle, der ja morgen wieder sagen könnte, die Schlüssel, ich weiß gar nicht, woher die sind, auf den kannst du dich doch nicht verlassen. Das kannst du doch nicht machen. Der kriegt eine theologische Prüfung in Johannes 21, wo die drei Grundfragen für einen geistlichen Dienst gestellt werden. Die musst du beantworten können, dann kannst du geistlich dienen. Und die Fragen lauten, einfach, hast du mich lieb? Dreimal. Es ist so einfach. Und dann bekommt Petrus die Schlüssel. Und diese Geschichte finde ich immer so ergreifend, dass Gott beweist, er ist der Gott der zweiten Chance. Der, der versagt hat, der bekommt eine ganz neue Chance. Und das macht mich so froh. Das gibt mir so viel Zuversicht. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, dass wir miteinander genauso umgehen. Wie viele Leichen liegen oft bei uns im Keller? Und da hat mal irgendeiner was gesagt über dich, ja? Und er hat sich schon längst dreimal entschuldigt. Aber du pflegst diese Sache und streichst sie jeden Tag mit Öl. Du willst es einfach nicht vergeben. Und du wirst ihm doch nie vertrauen. Und du wirst doch nie zum zweiten Mal mit deinem Bruder neu anfangen. Und das ist so ein Krebsschaden in der Gemeinde. Dass wir doch mal vergeben können. Der Herr Jesus erzählt eine Geschichte in Matthäus 18 und er sagt, wenn ihr nicht von Herzen einander vergebet, dann werdet ihr im Gefängnis bleiben und ihr kommt dort nicht wieder raus. Da hatte einer eine Riesenschuld und alles wird vergeben. Und der andere, der hat ihm nur noch das Geld geschuldet vom letzten Eisdielenbesuch. Ja, eine Kleinigkeit. Und dann findet er den. Was macht er mit dem, Moritz? Sagt er, gibst du mir mal bitte mein Geld wieder? Oder was macht er mit dem? Nee, noch nicht. Sebastian, was hat er gemacht mit dem? Na, und was noch? Er hat ihn gewürgt. Ah, steht in der Bibel. Er nimmt ihn und würgt ihn für sein Eisgeld, ja. Da sagt man sich, sind wir noch ganz gescheit, ja. Wir haben eine riesen Schuld vergeben. Und da ist mein Bruder, der sich mal daneben benommen hat. Und ich gehe hin und ich würge ihn. Und ich meine, er muss jetzt aber mal auf die Knie, der muss mal ganz runter und angekrochen kommen und 30 Jahre da unten bleiben. Dann werde ich gnädig auf ihn herabblicken. Sind wir denn wahnsinnig geworden? Haben wir vergessen, was uns alles vergeben worden ist? Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und wenn wir das nicht lernen und unserem Mitbruder, unserer Mitschwester, unserem Freund und wer es auch immer ist, nicht eine zweite Chance einräumen, dann haben wir nichts gelernt. Und da kann ich nur darum beten, dass Gott mir gnädig ist, dass ich das lerne und dass er uns allen gnädig ist, dass wir lernen, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Jetzt kommen wir noch zu Kapitel 4 und da lernen wir, dass sich das Kapitel 2 wiederholt. Wieder versinkt Jona in einem Meer und diesmal ist es nicht das wirkliche Meer, sondern es ist das Meer des Selbstmitleids und wieder muss Gott ihn aus diesem Meer retten. Genauso wie er ihn schon aus dem ersten Meer gerettet hat. Und ich habe den Eindruck, dass Gott eine größere Mühe hat, mit uns als Christen zurechtzukommen, als er Mühe hatte, uns überhaupt zu retten. Wenn man das mal so anwenden darf, dann ist Jona 2 unsere Errettung. Ja? Wir kommen aus dem Fisch raus, wir sind gerettet, wir haben erkannt, bei dem Herrn ist Rettung. Und dann beginnt so eine lange Geschichte, dass Gott uns erzieht. Und erziehen tut Gott ja nur Söhne. Das ist ja schon mal was Tröstliches. Also wenn du merkst, du bist in der Erziehungsschule Gottes, dann ist das schon mal ein Beweis dafür, dass du gläubig bist. Denn Hebräer 12 sagt, dass Gott nur mit Söhnen so umgeht. Hebräer 12, vielleicht können wir das mal lesen. Mein Sohn, oder Vers 5, und habt der Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Jetzt ist Zucht nicht nur, dass man Schläge bekommt, sondern Zucht kommt von ziehen und bedeutet, dass derjenige, der züchtigt, eine andere Person zu einem bestimmten Ort hinziehen will. Das macht derjenige, der erzieht. Davon kommt das Wort Erzieher. Der Erzieher zieht eine Person an den richtigen Ort. Und Gott erzieht jetzt seinen Knecht Jona. Und er gibt sich die größte Mühe damit und er ist sehr geduldig. Und wir lernen von Jona, wie wir sind, und wir lernen hier auch von Gott, wie Gott ist. Jona sagt im Vers 3, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Was dann passiert, dann sagt Gott zweimal zu Jona, ist es recht, dass du zürnst, einmal im Vers 4 Und dann sagt er es nochmal im Vers 9. Das sind im Hebräischen wohl nur drei Wörter. Ist es recht, dass du zürnst? Ein ganz kurzes Wort. Und die Parallele zu Elia drängt sich auf. Und die möchte ich hier aufzeigen. Elia finden wir in 1. Könige 19. Und er sagt auch, dass er sterben will. Und das sagt er nicht, weil es ihm zu schlecht ging, sondern weil er einfach protestieren wollte. 1. Könige 19, Vers 4. Es ist genug nun, Herr, nimm meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, wieso, Elia? Hast du jemals gedacht, du wärst besser als deine Väter? Das ist das Grundübel. Er fing wieder an, sich zu vergleichen, und plötzlich macht er die erschütternde Erkenntnis, ich bin ja gar nicht besser als meine Väter. Und da könnte man ja sofort die Gegenfrage stellen, hast du das jemals gedacht? Hast du gedacht, du bist besser als deine Väter? Vergiss es. Wenn du deswegen enttäuscht bist und deswegen sterben willst, das ist doch töricht. Und dann stellt Gott ihm eine Frage. Er sagt dem Elia, was machst du eigentlich hier? Und dann rattert Elia so einen vorgeschriebenen Text runter, klagt sogar das Volk Israel an. Dann offenbart sich ihm Gott in seiner Güte, zeigt ihm, wer er ist, genauso wie er hier einen Wunderbaum wachsen lässt. Als die ganze Lektion durch ist, dann fragt Gott den Elia wieder, was machst du hier? Er zieht wieder seinen Zettel vor, rattert wieder seinen Text durch. Er hat nichts gelernt. Was macht Jona nach der Lektion? Er klagt Gott wieder an. Er hat es nicht gelernt. Und das macht mich sehr traurig. Es ist die Botschaft, die Gott durch den Propheten Jona an mich, wirklich dir, dass er mir sagen will, dass ich nichts lerne, dass ich so schwer lerne und dass ich vor allen Dingen nicht bereit bin zu lernen, dass Gott gnädig ist. Warum sind wir anderen gegenüber so wenig gnädig? Haben wir nicht verstanden, dass wir begnadigt sind? Petrus, von dem ich vorhin erzählt habe, der schreibt dann später einen Brief. Er schreibt sogar zwei Briefe. Und im ersten Brief schreibt er in Kapitel 5, Vers 10, dass er Gott kennengelernt hat. Und wisst ihr, wie er den Gott beschreibt? Können wir ja mal lesen. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Das kann man gut verstehen, ja? Wenn irgendjemand das mit Überzeugung schreiben kann, dann Petrus. Es gibt nur zweimal in der Bibel den Ausdruck der Gott alles oder aller. Einmal in 2. Korinther 1, Vers 3, der Gott alles Trostes. Also eine Sache, an der es Gott nie mangelt, ist Trost. Eine zweite Sache ist, dass Petrus schreibt, der Gott aller Gnade. Eine Sache, an der es Gott nie mangeln wird, ist Gnade. Warum? Weil Gott gütig ist. Und das musste der Jona verstehen. Und vielleicht ist das größte Problem das, dass wir so voller Selbstgerechtigkeit sind wie Jona, dass wir dem anderen das einfach nicht zugestehen und dass auch viele Dinge sich wirklich um uns drehen. Ich finde das manchmal erschütternd. Wir hatten vor einigen Jahren einen jungen Bruder bei uns, der war an sich recht nett, aber der hatte schon mal ein Problem mit seinen Eltern. Und wir saßen abends zusammen und da habe ich ihm gesagt, du bist jetzt über 20 Jahre alt, kannst du dich entsinnen, dass du schon jemals deinen Eltern irgendwie Danke gesagt hast für alles, was du erlebt hast in deinem Elternhaus? Guckt er mich an und sagt, nö, das habe ich an sich auch nicht für nötig gehalten. Ich sage, wie wäre das denn, wenn du das mal machst? Ja, war ein bisschen... Am nächsten Morgen liegt auf unserem Schuhschrank ein Briefumschlag und er meinte nur lapidar zu mir, könntest du den mal heute einstecken? Ja, ich sag, mache ich. Die Adresse war die seiner Eltern. Und er hat das erste Mal in seinem Leben an seine Eltern einen Brief geschrieben. Und hat sich mal überwunden und hat sich mal bedankt. Ist das nicht großartig? Wie lange brauchen wir, bis wir verstehen, dass wir nicht die Mitte der Welt sind? Dass sich nicht alles um uns dreht? Der Jona, der war dermaßen egozentrisch. Der war so ein Problem in sich selbst, dass sich alles nur um ihn gedreht hat. Und als der Baum weg war und die Sonne ihn stach, dann ist er missmutig geworden. Also wie Gott das hier beschreibt, das kann man ja nur mit einem Schmunzeln lesen. Da kann man nur denken, es ist wirklich ein seltsames Theaterstück, was sich da abspielt. Erstmal kommt der Wunderbaum Und dann ist der Jona da, hat sich zwei Bananenkisten hingestellt, da hat er die Beine draufgelegt, ja, und dann so einen kleinen Fächer und dann seinen Wunderbaum und er hat sich mit großer Freude gefreut. Das findest du das erste Mal im Buch Jona, dass er sich mit großer Freude freut. Warum freut er sich, dass sich gerade 120.000 Mann bekehrt haben? Nö, weil er im Schatten sitzt. Und dann sage ich mir, Jona, was ist denn eigentlich los? Ist doch ein ganz schlechtes Theaterstück. Und als der Baum dann weg ist und die Sonne ihn sticht, dann sagt er zu Gott, ich möchte mich wieder abmelden vom Dienst, ich möchte gern sterben. Und da fragt man sich, jo, Jona, das ist doch nicht dein Ernst. Ist das deine innere Ausgewogenheit? Was bist du eigentlich für ein Mensch? Klaus, was bist denn du für ein Mensch? Genauso launisch? Freust dich, wenn die Sonne scheint und wenn es regnet, dann möchtest du sterben? Also die Ursache für 80% aller Probleme, die wir unter Christen haben, ist Egoismus. Dass wir immer noch denken, wir sind die Mitte unseres Denkens. Und eigentlich gibt es einen Vers in 2. Korinther 5, Vers 15, wo Gott beschreibt, wie wir denken sollten. Da steht, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das ist für mich der Seelsorgevers für auseinandergelebte Ehepaare. Weil immer dann, wenn Eheleute ein Problem haben, stellt sich heraus, dass sie wieder anfangen, egoistisch zu werden. Und wenn wir egoistisch sind, dann sind wir auch nicht mehr in der Lage, vernünftig mit anderen Menschen zusammenzuleben, am wenigsten mit unserem Ehepartner. Dann sind wir unerträglich für unsere Umwelt. Und Gott sagt, dann begreif doch einfach mal, dass in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, bist du nicht mehr die Mitte. Wir haben das mal bei einer Jugendfreizeit sehr schön an so einer Tafel klar gemacht. Ja, also als normaler Mensch ist da ein Kreis mit einem schwarzen Fleck in der Mitte und das bist du. Du bist der geborene Egoist. So wie Adam einfach mal nichts dafür kannte, dass seine Frau gesündigt hatte. Im Gegenteil, das ist ja die Frau, die du mir gegeben hast, Gott. Du hast ein Riesenproblem mit der Frau. Musst du dich mal drum kümmern. Aber ich kann nichts dafür. Und dann bekehren wir uns. Und dann passiert Folgendes, dass der schwarze Fleck aus dem Kreis nach außen geht. Und in den Kreis kommt Gott hinein. Unsere Schwerpunkte verlagern sich vollständig. Ich stehe nicht mehr früh auf, jedenfalls wenn ich vernünftig als Christ lebe. Und mein erster Gedanke ist, wie ich satt werde oder wie ich zu meinem Recht komme, sondern ich frage mich, wie ich optimal Gott dienen kann. Ganz einfach. Und wenn Eheleute früh aufstehen und der erste Gedanke ist, wie kann ich dem anderen möglichst einen Gefallen tun, das ist ja fast nicht auszuhalten in der Ehe, ja? Die überschütten sich mit Komplimenten und liebevollen Blumensträußen. Bis dann der andere sagt, jetzt hör mal wieder auf, ich ertrag's nicht mehr. Warum sind die einfachen Dinge oft so schwierig? Der Jona hat bis zum Ende des Buches Jona es nicht gelernt, dass er nicht die Mitte ist. Und er protestiert lautstark im Vers 9, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Und vielleicht ist das die Botschaft vom Prophet Jona, dass du und ich, dass wir lernen müssen, etwas weniger egoistisch zu sein. Also wir haben ja viel mit Menschen zu tun. Und es ist ganz auffallend, dass es eigentlich wirklich zwei Sorten von Leuten gibt. Die einen, das sind die, die kommen und fangen an zu erzählen von sich. Das kann stundenlang dauern. Und da ist es einfach gut, du hörst einfach nur zu. Und dann sagen sie, es war sehr schön bei dir, vielen Dank für die Gemeinschaft und verabschieden sich wieder. Und ich frage mich dann, was war denn eigentlich die Gemeinschaft? Er hat viele von sich erzählt und ist wieder gefahren. Und so nach 2 bis 3 Stunden denke ich, wenn der jetzt mal fragen würde, wie es mir geht, das wäre unheimlich schön. Aber das passiert nicht. Und genauso ertappe ich mich. Warum dauert es eigentlich so lange, bis ich mal den anderen frage, du, wie geht es dir eigentlich? Und ich meine es jetzt ehrlich. Ich kann auch damit leben, dass du mir ehrlich antwortest und dass es dann länger dauert. Das würde ich ertragen. Aber wie gut ist das, wenn wir irgendwie das lernen, mal aufeinander zuzugehen und uns für den anderen zu interessieren. Was ist das für eine Wohltat, wenn du Menschen begegnest, die genau das ausstrahlen, die ein echtes Interesse für den anderen haben, die mitleiden, die sich mitfreuen. Und Jona 4 lädt uns dazu ein. Lies dir einfach Jona 4 durch und dann stell dich vor den Spiegel und frage dich, möchtest du so sein? Der Mann ist doch eine Plage, ist doch unerträglich. Und Gott lässt so ein Buch aufschreiben. Und Gott sagt sogar am Ende, sollte ich mich nicht erbarmen über eine große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ist es nicht interessant, dass sogar Gott das Vieh mit einbezieht, dass Gott Güte übt gegen alle Lebewesen? Wenn ihr mich jetzt fragt, was das hier nun bedeutet mit den 120.000, sage ich euch ehrlich, ich weiß es nicht. Ich denke, damit sind die Kinder gemeint, aber es gibt auch viele Ausleger, die meinen, dass damit Menschen gemeint sind, die Gott nicht kennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Riesenstadt war, dass eine Riesenstadt sich bekehrt hat und dass Gott mit viel Geduld sich um seinen Diener Jona gekümmert hat. Und es ist keine Geschichte mit einem Happy End. Wir haben eine Geschichte im Alten Testament, wo Gott einen komplett egoistischen Menschen zurechtbringt, dass er das Gegenteil wird. Und darauf möchte ich zum Schluss gerne eingehen, weil ich kann und möchte nicht so schließen. Also wir müssen mit dem Fragezeichen schließen, dafür kann ich nichts, weil ich habe es nicht geschrieben. Aber ich möchte gerne euch noch ganz zum Schluss an eine Person erinnern im Alten Testament, wo Gott über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren, so lange braucht Gott oft dafür, es geschafft hat, dass dieser Mensch anders denkt. Und wie hieß der Mensch? Der Mensch hieß Juda. Und ich möchte gerne ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Buch Mose mit euch noch. Vielleicht haben wir noch die 10 Minuten. Und zwar 1. Mose 37, Vers 26. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut verhehlen. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch ist er. Das müsste mir mal helfen. Dann gibt es noch die Geschichte, wo Juda Ehebruch begangen hat. 38, danke. Da wird eine zweite Charaktereigenschaft von Juda, und zwar Kapitel 38, Vers 24, es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet und gesagt, Tamar, deine Schwiegertochter hat gehurt und siehe, sie ist auch schwanger von Hurerei. Da sprach Juda, führt sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Jetzt ist die Frage an dich, wie willst du so einen Menschen ändern? Juda ist brutal, komplett egoistisch, total gefühllos. Der ist sowas von eiskalt. Also eine schlimmere Person habe ich bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, nicht kennengelernt. Wer seinen eigenen Bruder in die Grube wirft und bereit ist, ihn zu verkaufen, dazu gehört viel. Und dann begeht der Ehebruch, also geht in ein damaliges Bordell. Und dann wird diese Frau gebracht und ihm wird erzählt, dass sie im Ehebruch ergriffen wurde. Das heißt, er ist genauso schuldig wie sie. Und was sagt er zu ihr? Sie soll verbrannt werden. Das ist eine unglaublich harte Strafe. Völlig skrupellos. Jetzt ist die Frage, wie willst du so einen Menschen ändern? Geht das überhaupt? Ja, es geht. Und dazu lesen wir 1. Mose 44. Und in diesen 4 Kapiteln passiert unglaublich viel mit den Brüdern von Josef. Also ich sage immer, Gott fährt mit ihnen Berg- und Talbahn. Ja, das geht hoch und das geht runter. Und sie fahren nach Ägypten und sie kommen zurück. Und sie finden den Becher, Todesangst, also einmal blass, einmal hochrot. Die wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Ich möchte wirklich nicht in ihre Haut gesteckt haben. Das ist wie 3 Tage im Herzen des Fisches zu sein. Gott erspart ihnen das nicht. Aber das Ende, das finde ich so beeindruckend, dass ich gerne mit diesem Text enden möchte. Da hält Juda seine nächste Rede. Und denkt bitte daran, es ist derselbe Juda, der so hart über Tamar redet und so hart über seinen Bruder Josef. 1. Mose 44, Vers 18. Da trat Juda zu ihm, das war Josef, wo sie ihn noch nicht erkannt haben, und sprach, bitte, mein Herr, Lass doch dein Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn. Und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist gleich dem Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sprachen zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der bei ihm im Alter geboren wurde. Und dessen Bruder ist tot und er allein ist von seiner Mutter übrig geblieben. Und sein Vater hat ihn lieb. Horch, horch. Juda spricht über Liebe. Und du sprachst zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Und wir sprachen zu meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so stürbe er. Das hat ihn im Kapitel 37 überhaupt nicht interessiert. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mehr mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Und unser Vater sprach, zieht wieder hinauf, kauft uns ein wenig Speise. Und ihr müsst euch vorstellen, als der Juda die Rede hält, steht ihm der Josef gegenüber. Der Josef, den der Juda in die Grube geworfen hat. Also es ist an Dramatik nicht zu überbieten. Und wir sprachen, wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, so wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Und dein Knecht, mein Vater, sprach zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat und der eine ist von mir weggegangen. Und ich sprach, fürwahr, er ist gewisslich zerrissen worden. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen bis jetzt. Und nehmt ihr auch diesen von mir hinweg. Und es begegnet ihm ein Unfall. So werdet ihr mein graues Haar mit Unglück hinabbringen in den Scheol. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, komme und der Knabe ist nicht bei uns und seine Seele hängt an dessen Seele, so wird es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und deine Knechte werden das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Denn dein Knecht ist für den Knaben Bürge geworden bei meinem Vater, indem ich sprach, wenn ich ihn nicht zu dir zurückbringe, so will ich alle Tage gegen meinen Vater gesündigt haben. So, und jetzt sind die Worte zu Ende. Jetzt kommen seine Taten. Und nun, lass doch deinen Knecht anstatt des Knaben bleiben als Knecht meines Herrn. Und der Knabe ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie sollte ich zu meinem Vater hinaufziehen, wenn der Knabe nicht bei mir wäre, dass ich nicht das Unglück ansehen müsse, welches meinen Vater treffen würde? Da kommen einfach die Tränen, oder? Da ist der Juda ist ein völlig anderer Mann. Und er sagt, ich bleibe hier, schick den Benjamin wieder zurück. Ich kann es nicht mit ansehen, wie mein Vater trauert. Damit hatte der in Kapitel 37 überhaupt kein Problem. Da hat ihm das hingeschmissen, das Ziegenfell. Er sagte, hier, guck dich mal an. Vielleicht von deinem Sohn. Und genau zu diesem Zeitpunkt beendet Gott die Tortur der Brüder Josefs und Josef gibt sich zu erkennen. Was lernt man daraus? Weil die Erziehung zum Erfolg geführt hat. Ist das nicht großartig? Gott macht das nicht über Nacht. Ich sage noch einmal, das hat bei Juda 20 Jahre gedauert. Und Gott braucht oft eine lange Zeit, bis wir uns ändern. Aber du kannst eins gewiss sein, Gott wird nie eher aufhören, bis er mit dir nicht am Ziel ist. Und Gott hat Mittel und Wege, uns zu zeigen, dass er gnädig ist. Und dass er ein Verhalten von Juda und auch ein Verhalten von Jona nicht ertragen kann. Dass es nicht zu uns passt. Wir sind begnadigte Sünder und wir sollen dem anderen in Gnade begegnen. Und ich bin so froh, dass Gott es so einrichtet in seiner Weisheit, dass er zum Beispiel, wenn Leute heiraten, in den meisten Fällen er Kinder schenkt. Und natürlich werde ich von meinen Kindern enttäuscht und ich muss ihnen ja immer wieder in Gnade begegnen. Und natürlich enttäusche ich meine Kinder. Und sie müssen mir dann auch wieder in Gnade begegnen. So lernen wir in der Familie doch ganz viel grundsätzliche Dinge, die uns auch demütigen und klein machen. Und wir lernen, dass wir von der Gnade leben und dass wir deshalb keinen Grund haben, hochmütig zu sein, auf andere herabzuschauen oder zornig zu sein, wenn Gott einen anderen Menschen begnadigt.